Servus miteinander, die vierte Folge, wir sind vier. Heute ausnahmsweise nur zu zweit tatsächlich. Kerry, schön, dass wir es beide einrichten konnten.
Grüß dich, Felix.
torben hat heute frei, Plätti ist in Heidenheim und kümmert sich um unsere Vorberichterstattung vor dem Relegationshinspiel eben Heidenheim gegen die SV Elversberg. Traust du es uns zu zweit zu, Kerry? Kriegen wir es hin?
Ja, mir traue ich es zu. Ich weiß nicht, ob ich es dir zutraue, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie getribbelt. Und klar, Plätti jetzt bei El Dorfico vor Ort und Torben auch verhindert. Das schaffen wir schon, würde ich sagen.
El Dorfico habe ich noch gar nicht gehört. Wir reden heute über übliche Verdächtige wie Florian Wirtz und Leroy Sané, aber auch über Leon Goretzka mit einem kleinen Update zu ihm. Wir schauen auch auf die Club-WM voraus und wagen eine kleine Prognose. Auf geht's.
Wir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Kerry, kleiner Blick zurück aufs Wochenende. Bayern hat die Meisterschaft einigermaßen ausgiebig gefeiert. Hast du reingeguckt? Wie fandest du es?
Ja, es war wie immer, ne, muss man sagen. Also klar, schön, dass dann auch die Frauen dabei sind, dass wirklich der ganze Verein das zusammen feiert. Das ist ja auch mal was Besonderes da am Marienplatz, was Traditionelles. Ich finde, die Tradition sollte auch beibehalten werden, aber die müssen sich für die Zukunft, finde ich, was anderes überlegen, weil nicht so richtig Stimmung am Marienplatz aufkommt. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Südkurve nicht da ist bei solchen Veranstaltungen. Ich finde, es liegt einfach daran, dass da erstmal ein bisschen zu wenig Platz ist auf diesem Rathausplatz, dass auch viele Touristen dort sind. Und für die Zukunft, ich würde es ein bisschen anders machen, gerade auch bei großen Titelgewinnen. Macht doch eine Busparade, wie es die meisten Vereine machen. Und ich finde das spannend. Man kann am Bayern Campus starten mit den Frauen zusammen, sammelt die Frauen ein, fährt dann in die Stadt und macht in der Stadt nochmal was. Aber ich finde, dieses reine Marienplatz Thema hat sich ein bisschen verbraucht. Ich war auch nicht vor Ort, aber ich habe es erzählt bekommen von ganz vielen Leuten. Auch Torben, Uli und Köhler war ja auch dort. So richtig diese ganz krasse Stimmung war jetzt nicht da. Und ich finde, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil gerade bei Heimspielen, auch in dieser Saison, hat man es wieder gesehen, wenn es drauf ankam, dann war das Stadion auch im Grunde da bei den großen Spielen. Und das wird dann immer so ein bisschen natürlich auch ins Lächerliche gezogen. Die Bayern haben nichts zu feiern. Doch, die haben was zu feiern. Sie sind deutscher Meister geworden zum 34. Mal. Und klar ist natürlich, dass da eher so eine Familienveranstaltung wieder draus wird an so einem Tag. Die richtige, krasse Stimmung kommt da meiner Meinung nach nicht auf. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast oder wie du es siehst generell. Aber da ist schon Luft nach oben.
Ja, das mit der Busparade finde ich eine spannende Idee. Muss man erstmal drauf kommen. Aber der Gedanke ist super, weil wenn man auch sieht, was zum Beispiel in der Premier League passiert nach einem Meistertitel oder eben nach einem Pokalgewinn oder Champions League, was auch immer, in Italien, Spanien, Real Madrid, was da los ist oder auch bei Barca, wenn die Meisterschaft holen und dann eben durch die Stadt tuckern. Das ist schon geil, wenn ich mir das in München vorstelle, so die Leopoldstraße entlang und so, Schellingstraße etc., Maximilianstraße, so die schönen Ecken in München, und wenn dann da auch noch Partystimmung ist, und dann kann man ja immer noch zum Beispiel am Marienplatz so die Endstation haben, aber guter Plan, vielleicht hören die Bayern zu und überdenken es nochmal.
Es ist tatsächlich sogar schon mal ein Gedankenspiel gewesen, also das, ich hoffe, dass es mal umgesetzt wird. Und ja, ich habe es auch in Sinsheim, ich war im Stadion beim letzten Auswärtsspiel, da war ja auch wieder eine gute Stimmung auswärts von den Auswärtsfans der Bayern. Auswärts sind die ja auch immer top, da war dann mit Thomas Müller nochmal ein besonderer Moment, der dann nochmal mit denen so ein bisschen sich da feiern lässt oder auch mit den Fans feiert. Also das war ein runder Abschluss, aber wie gesagt, Marienplatz, das ganze Konzept aus meiner Sicht ist da ein bisschen Luft nach oben.
Dann, wenn wir gerade dabei sind, sag noch zwei, drei Sätze zum Hoffenheim-Spiel, entweder sportlich oder was ansonsten vielleicht noch hängen geblieben ist bei dir. Du warst eben als unser Reporter vor Ort.
Ja, Michael Olise, also Wahnsinn, was der Junge spielt. Ich bin total begeistert von ihm, wie er mit dem Ball umgeht, was er auch für eine Lust hat, Fußball zu spielen. Das ist schon außergewöhnlich. Er war für mich wieder der beste Spieler auf dem Platz. Und alles ging über ihn vorne. Und das war wirklich ein absoluter Top-Schachzug von den Verantwortlichen. Damals hauptsächlich verantwortlich für den Transfer. Vorbereitet hat ihn der Ex-Kaderplaner, der Ex-Chef-Scout Markus Pilawa, der wirklich da die Vorgespräche geführt hat. Aber Max Eberl und Christoph Freund haben das Ding am Ende über die Ziellinie gebracht. Und das war schon hervorragend, eben diesen Spieler nach München zu holen, in die Bundesliga zu holen. Für mich, das hat auch Max Eberl nach dem Spiel gesagt, der Spieler der Saison. Also da sehe ich in diesem Jahr auch, er hat mehr Impact gehabt als beispielsweise ein Jamal Musiala, der ja auch sehr stark ist, aber Michael Olise für mich wirklich der Spieler mit dem größten Impact auf die Offensive. Und da hat man es wieder gesehen, um sportlich zu bleiben. Das war so das, was ich da mitgenommen habe von diesem Spiel. Ansonsten, ja, war es ein souveräner Sieg. Die Hoffenheimer haben nur gemauert. Die Balljungen haben die Bälle relativ spät erst den Bayern-Spielern gegeben, weil die wollten halt keine 7 Gegentore kassieren. Die wollten um jeden Preis da irgendwie so wenig Gegentore wie möglich kassieren. Und da haben wir ja auch wieder gesehen, dass diese Ibiza-Reise am Ende, also dass die Spieler die Antwort auf den Platz gegeben haben. Das hat auch Alex Pavlovic gesagt. Er hat es nicht verstanden, dass da so ein großes Trara drum gemacht wurde. Und sie wollten einfach jetzt auch mit den Füßen antworten. Und das haben sie gemacht. Und am Ende alles in Ordnung.
Ja, apropos Michael Olise, wir werden nächste oder übernächste Woche auf jeden Fall ein Saisonfazit ziehen, unter anderem unseren Spieler der Saison nennen. Ich glaube, dass wir da unisono tatsächlich auch Michael Olise nennen werden. Der macht halt einfach Spaß. Ich bin froh, dass ich auch mal recht hatte. Ich war bei Sky 90 Co-Moderator zu Beginn der Saison, ich glaube nach Spieltag 1 oder 2, und habe gesagt, die Bundesliga hat eine neue Attraktion, da können wir uns drauf freuen, weil eben er schon in der Premier League ja mehr als angedeutet hat, was in ihm steckt und was er für ein geiler Fußballer ist. Auch diese Straßenkicker-Mentalität haben wir auch hier schon ein, zwei Mal besprochen. Das macht einfach brutal Bock. Und er hat halt, er ist derjenige auf den Bayern-Flügeln, der diese Konstanz die ganze Saison über auch hatte, im Gegensatz zu den anderen dreien im Grunde. Leroy Sané besprechen wir gleich nochmal in Ruhe, aber auch Kingsley Coman, Serge Gnabry, denen hat diese Konstanz gefehlt und auch diese Qualität auf dem obersten Niveau, finde ich. Und Michael Olise bis auf 2, 3 Spiele, wo er dann vielleicht ja, eher dann durchschnittlich war, immer gut, fast immer an Toren beteiligt, entweder selbst oder dann auch eben mit Assists. 38 Torbeteiligungen in dieser Saison, in der ersten Saison für den FC Bayern, in der ersten Saison in der Bundesliga. Puh, Hut ab. Aber wie gesagt, wir werden nochmal ein ausführliches Fazit ziehen.
Aber da muss ich nochmal kurz drauf eingehen, was du gerade sagst. Das zeichnet ihn auch aus. Und was ihn noch besonders auszeichnet und was da hinzukommt, er arbeitet unglaublich hart. Das hat auch Joshua Kimmich nach dem Spiel gesagt, dass er jemand ist, der wirklich früh auf dem Trainingsgelände ist, der früh auch vor dem Training schon was für sich macht, der nach dem Training länger draußen bleibt, Freistöße trainiert, Schüsse trainiert, der nochmal ins Gym geht. Also die Arbeitseinstellung von Michael Olise, der ja wirklich ein Künstler ist, die gilt es hervorzuheben, weil er wirklich jemand ist, der sich im Gegensatz zu dem einen oder anderen in dieser Mannschaft auch nicht zufrieden gibt, der sagt, okay, ich will mich weiterentwickeln, ich will wirklich ein Top-Top-Top-Spieler werden und er hat absolut das Potenzial dazu. Also die Einstellung stimmt, neben der Qualität, die er hat.
Dann von einem sehr, sehr, sehr talentierten Spieler zu einem anderen, würde ich sagen, zu einem, der noch nicht beim FC Bayern spielt, aber das möglicherweise bald tut. Florian Wirtz, City hat sich verabschiedet, Manchester City aus dem Rennen, aus dem Werben um ihn. Kerry, heißt es, dass die Chancen der Bayern nochmal ein kleines bisschen größer geworden sind?
Ja, also natürlich ist Manchester City, das haben wir letzte Woche ja auch besprochen, ein heißer Anwärter auch gewesen. Die haben auch Interesse gezeigt. Pep Guardiola braucht einen Nachfolger für Kevin De Bruyne und sie haben sich jetzt gegen Florian Wirtz entschieden. Angeblich ja aufgrund des zu hohen Gesamtpakets, aber ich glaube, in England wissen sie ja auch, dass sehr unrealistisch ist, dass Florian Wirtz diesen Schritt jetzt direkt nach England macht. Aber ich würde Liverpool weiter im Auge behalten. Ich habe aus Liverpool-Kreisen gehört, dass die sich auch Hoffnungen machen, also sehr große Hoffnungen machen, Florian Wirtz verpflichten zu können. Wissen aber natürlich auch um den Karriereplan, den wir auch vergangene Woche schon angesprochen hatten, dass die Bayern bzw. ein Verbleib in Deutschland erstmal der erste Schritt wäre nach Leverkusen. Und da bleibt eben nach Leverkusen nur Bayern. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich einen Wechsel nach Dortmund vorstellen kann, à la Julian Brandt. Also das ist schon das, womit wir alle rechnen, aber nochmal, es ist, solange Florian Wirtz das nicht selbst sagt, ist nichts entschieden. Es sind jetzt Gefühle, es sind Tendenzen, aber nochmal, ich bin da eher ein Freund von Information. Und die Bayern-Fans dürfen sich Hoffnungen machen, ja. Und die Bayern-Bosse machen sich auch weiter Hoffnungen, sind zuversichtlich. Aber nochmal, das kann auch dieses Jahr erstmal nichts werden und dann kann es erst nächstes Jahr was werden. Sommer 26 auch eine Option, der Vertrag läuft bis 27, spätestens 26 wird er wechseln, weil Leverkusen auch noch ein bisschen Geld sehen wollen. Und ich erinnere da nochmal an die Situation mit Kai Havertz vor ein paar Jahren, da erinnere ich mich auch noch ganz genau dran, als die Bayern auch als Favorit deklariert wurden. Bayern sehr starkes Interesse an Kai Havertz und am Ende wurde der Spieler, auch weil Leverkusen natürlich drauf gedrängt hat, zu Chelsea in die Premier League transferiert. Also ich würde das Ganze noch nicht jetzt wie der ein oder andere Experte auf Twitter schon als fix betiteln. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und ich glaube auch, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass es noch länger dauern wird und dass er nicht schon bei der Club-WM dabei sein wird.
Die Premier League ist natürlich auch eine Liga, die so einen Florian Wirtz dann aber auch reizen kann. Gerade dann so ein Club wie Liverpool, gerade Meister geworden. Du hast auch da die große Chance, Titel zu gewinnen. Nicht nur in England, wo du auch noch mehr Pokalchancen hast, sondern auch in der Champions League, wenn man gesehen hat, wie die Saison gespielt haben und was da auch noch für Qualität da ist, mit einem super Torhüter, mit Alisson, mit Virgil van Dijk, einem super Anführer. Du hast auch den Aspekt so, dass das Liverpool es immer wieder schafft, junge Spieler auch zu entwickeln. Rein Grafenberg bei Bayern abgestempelt, abgegeben und jetzt ist der da quasi Stammspieler geworden und riesen Fanliebling mittlerweile auch. Und Florian Wirtz bringt natürlich auch nochmal einen neuen Aspekt rein. Du hast eben Grafenberg, der ja, dem diese letzte Passqualität dann vielleicht so den tödlichen Pass zu spielen fehlt. McAllister auch dann eher so eine Reihe weiter hinten und Florian Wirtz so diese Passgefahr, die Passqualität, gerade da in der letzten Reihe, das wäre nochmal ein neuer Aspekt, der Liverpool mit Sicherheit auch nochmal ein paar Prozent nach vorne bringen würde. Und was du auch nicht vergessen darfst, theoretisch ist natürlich Real Madrid auch immer noch ein Kandidat, wenn jetzt nicht in dem Sommer, vielleicht im nächsten, hast Xabi Alonso da mit seinem Ex-Trainer dann, der ihn weiterentwickelt hat, der auch die beiden eine super Beziehung zueinander haben. Ja, es werden spannende Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch eben dann, wie du sagst, nächsten Sommer erst. Ein Aspekt vielleicht noch mit Bayern-Bezug. Denkst du oder siehst du die Gefahr aus Clubsicht, dass sich durch den ganzen, ich nenne es jetzt mal Zirkus, um Florian Wirtz und das ganze Gepokere, dass sich dadurch so die restlichen Planungen verzögern, also dass Bayern dann möglicherweise verpasst, ja, andere Planungen voranzutreiben und zu schaffen?
Ich gehe nicht davon aus, dass es auch so viele Veränderungen geben wird bei Bayern. Klar, der Fokus liegt jetzt auf Florian Wirtz, aber wenn du jetzt mal den Kader durchgehst, du musst ja auch Spieler abgeben, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wer soll denn jetzt gehen? Also wir reden gleich auch noch über Leon Goretzka, João Palhinha möchte bleiben, Sacha Boey ist immer noch da, ist noch nicht weg. Und dann müsstest du ja auch theoretisch auf der Rechtsverteidigerposition noch was machen. Also es gibt viele Baustellen, die Innenverteidigerposition, klar, da wollen sie Jonathan Tah verpflichten, aber auch da gibt es noch nicht das finale Go, weil auch da andere Vereine mit drin hängen und Jonathan Tah sich ja auch nicht ganz ausblenden kann, was da im letzten Sommer passiert ist. Also die Bayern müssen schon zusehen, dass sie da auf den anderen Positionen, auf den anderen Baustellen auch ihre Arbeit machen. Max Eberl und Christoph Freund machen das, aber klar ist natürlich, wenn du das meiste Budget für Florian Wirtz einfach geblockt hast, dann kannst du jetzt nicht schauen, okay, wir holen jetzt mal Nico Williams eben von Athletic Bilbao oder wir ziehen da jetzt die Klausel von fast 60 Millionen Euro. Ne? Also das ist schon so, dass dann andere Vereine auch einen gewissen vielleicht Vorsprung haben. Deren Huizen, der jetzt von Bournemouth zu Real gewechselt ist, war auch auf der Bayern-Liste, konnten die Bayern nicht machen, weil sie einfach auch in den Planungen gerade andere Prios haben.
Denkst du kennst Florian Wirtz ja nicht nur als Club-Reporter sozusagen, aber auch vom DFB vielleicht ein Aspekt noch, hast du das Gefühl, dass er als Typ überhaupt nach München passen würde? Ist ja immer eine große Diskussion mit mir, San Mir und München, spezielles Pflaster und so. Könnte das charakterlich funktionieren?
Ja, er ist ein Kölner Junge, das ist schon klar, aber ich bin mir sicher, dass er sich da in der Truppe einfügen würde. Er kennt ja auch die meisten Jungs schon aus der Nationalmannschaft. Jamal Musiala ist gut mit ihm befreundet. Alex Pavlovic versteht sich hervorragend mit ihm. Also im Thema oder in Sachen integrieren sehe ich da jetzt keine Schwierigkeit. Also der würde sich sofort integrieren, der würde auch mit seinem Fußball sofort reinpassen. Ich bin da auch weit von entfernt zu sagen, ja, das könnte sich irgendwie beißen, Musiala und Wirtz jetzt im Verein. Nein, das kann auch im Verein funktionieren. Warum soll das nicht funktionieren? Das sind zwei hervorragende Fußballer und die würden dann auch auf dem Platz auf Vereinsebene miteinander harmonieren und die Bayern würden den noch schon gut ins System einbauen. Wir haben auch drüber gesprochen, dass dann Musiala wahrscheinlich eher eine Halbspur begleitet, also dass er eher auf der linken Halbspur agiert und Florian Wirtz ein bisschen zentraler. Das wäre auch der Plan der Bayern. Aber klar, jetzt muss erstmal Florian Wirtz sagen, was er machen möchte. Und er ist schon jemand, der auch heimatverbunden ist. Er ist schon jemand, der auch weiß, was er an Leverkusen hat. Aber nochmal, irgendwann musst du den Schritt aus dieser Komfortzone auch rausmachen. Dann ist es die Frage, machst du direkt diesen Step ins Ausland? Premier League, für mich die stärkere Liga, die reizvollere Liga als die Bundesliga. Aber am Ende haben die Bayern auch sehr gute Argumente und sind deshalb auch weiterhin zuversichtlich.
Es wird uns weiterhin beschäftigen. Ganz so zuversichtlich ist man vielleicht bei Leroy Sané nicht mehr, was eine Vertragsverlängerung und Verbleib in München betrifft. Die Sané-Seite, also ja, eben Spielerseite mit Berater Pini Zahavi, haben das Angebot der Bayern abgelehnt. Hat Max Eberl uns auch am Wochenende bestätigt. Ja, und die Bayern bleiben hart. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Gibt es ein kleines Update?
Ja, Leroy Sané bekommt weiter Zeit, weil er eben auch unentschlossen ist. Und die Bayern-Bosse wissen das. Die Bayern-Bosse wissen um die Gesamtsituation, wissen auch um den Charakter von Leroy Sané, dass er da manchmal vielleicht sogar ein bisschen wie seine Leistung auch wechselhaft unterwegs ist. Also er ist schon jemand, der sich gerade nicht zu 100% sicher ist, was will er eigentlich. Max Eberl, Christoph Freund und Co. haben es auch gesagt, sie haben eigentlich das Gefühl, dass Sané bleiben möchte. Deswegen lassen sie ihm noch Zeit. Und das ist auch die Information, die wir haben, dass Sané sich wohlfühlt. Das sieht man ja auch bei den Feierlichkeiten jetzt nach dem gewonnenen Meistertitel in Hoffenheim. Stand da auch wieder vor der Kurve, hat gelacht, versteht sich mit der Truppe, versteht sich mit den Jungs sehr gut. Und es ist schon so, dass er sich das auch weiter vorstellen kann, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und aktuell ist es schon so aber auch, dass er diesen Vertrag so nicht unterzeichnen möchte. Will noch ein bisschen an den Zahlen mit seinem Beraterteam schrauben. Aber wenn das nicht passiert, dann schließe ich nicht aus, dass Sané sagt, hey komm, ich unterschreibe jetzt, weil er sich eben wohlfühlt. Und dann ist es ja immer auch eine Frage der Alternativen. Der FC Bayern zählt zu den besten Vereinen. Für mich aktuell ja Top 3, Top 5 auf jeden Fall dabei. Und Joshua Kimmich hat es auch gesagt nach dem Hoffenheim-Spiel, ich hätte jetzt schon Bock, als Spieler dieser Mannschaft auch in dieser Mannschaft zu bleiben. Oder, Stichwort vielleicht Florian Wirtz, als externer Spieler Bock, in diese Mannschaft zu kommen, weil wir eben einen sehr guten Fußball spielen, weil wir einen sehr guten Trainer haben, weil wir einen guten Zusammenhalt haben. Und das weiß auch Leroy Sané. Und wir können zumindest schon mal sagen, die Info haben wir frisch reinbekommen, dass sich Arsenal vorerst aus dem Poker zurückgezogen hat. Also die Gunners galten ja als mögliche auch Wunschoption von Sané, also als realistisches Ziel, aber das ist sehr unrealistisch geworden. Haben andere Pläne auf dieser Flügelposition, da ist Nico Williams ein Kandidat, der jetzt ja angeblich auch bei Real Madrid im Fokus steht, aber sollte Williams nicht klappen, dann wollen sie auf Jamie Gittens gehen. Also eher auf einen jüngeren Flügelspieler und deswegen Sané, Arsenal überhaupt nicht heiß, eher sehr kalt. Kann natürlich Ende August nochmal aufgehen, sollte Arsenal bis dahin keinen Flügelspieler verpflichtet haben, dann kannst du einen Free Agent Leroy Sané jetzt auch nicht ausschlagen, dafür ist er einfach zu gut, aber nochmal, das ist sehr unrealistisch und jetzt müssen wir abwarten, was Chelsea macht, kommen die überhaupt in die Champions League, wie geht's da weiter, was passiert da mit einem Sancho, was passiert da mit einem Christopher Nkunku, der ja auch von Sahavi vertreten wird, das sind alles jetzt so Variablen, aber nochmal, aktuell kein Angebot, kein heißes Angebot auf dem Tisch von Leroy Sané, wo er jetzt sagt, okay, dafür verlasse ich jetzt die Bayern. So, es hängt jetzt alles ein bisschen in der Luft. Aber wenn du jetzt nicht heute nochmal nach meinem Gefühl fragst, sogar eher, dass er bleibt. Also, bis letzte Woche hatte ich eher das Gefühl, er geht nach allem, was ich gehört habe. Jetzt, nach allem, was ich gehört habe, er bleibt. Aber nochmal, das kann sich wieder ändern, weil der Spieler eben auch nicht entschlossen ist. Und das macht es auch schwierig, gerade für die Bayern-Bosse da eine klare Linie zu finden. Weil ja Uli Hoeneß auch gesagt hat, lassen wir ihm bis August Zeit. Herbert Heiner hat dann gesagt, auch am Marienplatz, ja, in den nächsten Tagen wird sich das entscheiden. Also ich glaube nicht, dass es bis August jetzt dauern wird, aber es kann sich schon noch ein, zwei Wochen durchaus ziehen.
Spannend übrigens, dass Uli Hoeneß mal wieder so richtig zu hören. Es war so eine Art Zwiegespräch zwischen dem Sport1-Kollegen Stefan Kumberger, aka Kumbi, liebe Grüße, und eben Uli Hoeneß. Die beiden kennen sich aus vielen, vielen Jahren Bayern. Und ja, ihn mal wieder zu hören ist schön. Ja, und bei Leroy Sané so gerade dieser Wohlfühlaspekt, den du auch angesprochen hast, halt bei ihm ganz wichtiger, weil er sich wohlfühlen will, weil ihm das einfach wichtig ist, kann ich ja total nachvollziehen. Hat auch eine Weile gedauert, bis er sich dann in München 100% oder einigermaßen wohlgefühlt hat. Und ja, einfach mittlerweile gut oder auch damals schon und mittlerweile sehr, sehr gut befreundet mit Jamal Musiala, mit Alphonso Davies, die machen ja dann oft auch was zusammen, haben NBA oder grundsätzlich Basketballspiele auch schon oft miteinander besucht. Zeigt einfach, dass der Zusammenhalt da in der Mannschaft sehr, sehr groß ist, wie du es gesagt hast. Gilt auch für Leon Goretzka, auch eher super angesehen in der Mannschaft. Wir haben ein kleines Update bei ihm, was so die Zukunft betrifft. Die Bayern planen nicht mit ihm zu verlängern. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, passiert womöglich im Sommer schon was? Wie geht's mit ihm weiter? Was denkst du, wie ist unser Stand?
Was würdest du denn machen, wenn du jetzt Leon Goretzka wärst? Würdest, ja, 70% der Spiele hat er gemacht, würde ich sagen. Wenn du die gemacht hättest und hast noch ein Jahr Vertrag bei einem absoluten Topgehalt von, reden wir mal, über 15 Millionen Euro, hängt ja immer mit den Prämien auch zusammen. Was würdest du machen, Felix?
Im Grunde hast du schon gesagt, klar, würde ich bleiben. Also auch, weil einfach das in der Mannschaft auch gut funktioniert mit ihm, weil Vassar Kompany ja an ihn weiterhin geglaubt hat, ihm weiterhin diese Chance auch gelassen hat und immer gesagt hat, er kann noch wichtig werden, er wird wichtig für uns. Jetzt war er wieder wichtig für die Bayern. Und ja, gefühlt ist er so, was eben die Einsatzzeiten betrifft, auch wenn man schon so ein bisschen auf die neue Saison schaut, hat er dann zusammen mit Alex Pavlovic neben Joshua Kimmich dann ja so die besten Chancen eben auf Einsatzzeit. Und dann sage ich, warum nicht bleiben? Dann ist es natürlich auch eine Frage der Alternativen. Wenn jetzt ein größerer Premier League-Club anklopft und sagt, ey Leon, wir hätten dich gerne als Sechser, als Achter, du bist fest bei uns eingeplant, du wirst spielen, welcher Club auch immer, vielleicht ja sogar noch mit einem deutschen oder deutschsprachigen Aspekt. Du hast viele Trainer in der Premier League, eben Fabian Hürzeler, Oliver Glasner, um jetzt nur mal ein paar Namen und Clubs reinzuschmeißen. Wenn einer dieser Clubs sagen würde, Leon, wir planen mit dir, wir wollen dich, warum dann nicht auch Premier League? Ne? Das Gehalt wird trotzdem einigermaßen fürstlich und auszuhalten sein. Ja, oder was würdest du ihm raten?
Also in München lebt es sich ja auch nicht so verkehrt und Leon Goretzka fühlt sich auch in der Stadt sehr wohl und ich gehe fest davon aus, dass er auch noch in sein letztes Vertragsjahr gehen wird. Er kann auch danach als Free Agent nochmal mit ein bisschen Handgeld, kann er den Verein dann 2026 verlassen, ist dann auch noch nicht zu alt, um in die Premier League zu gehen oder in eine andere Liga. Und du hast gerade schon angesprochen, Kompanie hat ihn nie aufgegeben, aber was auch einfach daran liegt, dass Kompany ein riesiger Fan von Goretzka ist. Also als es da zu Saisonbeginn diese Diskussion gab, er stand nicht im Kader gegen Ulm, das war in erster Linie eine Clubentscheidung. Es war nicht, weil Leon Goretzka schlecht trainiert hat, sondern weil der Verein ihn loswerden wollte. Kompany soll das Ganze sogar etwas unangenehm gewesen sein. Und Goretzka hat sich bei ihm wirklich einen sehr guten Ruf, einen sehr guten Status erarbeitet. Er ist jemand, der die im Mittelfeld schon eine gewisse Präsenz auch gibt. Das, was eigentlich Palinha sein sollte, werden könnte noch, weil er will ja bleiben. Das ist eben Goretzka für Kompany. Und solange Kompany da ist, glaube ich nicht, oder bin ich mir sehr sicher, dass er Goretzka nicht fallen lassen wird. Und klar, es kommt ein Tom Bischoff, Alex Pavlovic vielleicht mal länger fit in dieser Saison, Palinha immer noch da, der Konkurrenzkampf wird nicht weniger. Aber Goretzka hat sich jetzt schon so vielen Situationen gestellt und ich glaube auch, dass er nächste Saison noch auf sehr viele Minuten käme und dann eben diesen Schritt nach England gehen kann, 2026. Weil das hast du ja auch schon gesagt, die Verantwortlichen wollen eben, ja, den Spieler nicht unbedingt loswerden wegen seines Charakters oder wegen seiner Leistung. Nein, überhaupt nicht, aber er verdient den Verantwortlichen nach einfach zu viel. Ich finde, Goretzka sollte bleiben, auch aus, einfach charakterlicher Sicht, er ist in dieser Mannschaft extrem hoch angesehen. Er ist jemand, der sich auch sehr mit dem Verein identifiziert und extrem vielen jungen Spielern auch hilft und auch sehr gut sich versteht, beispielsweise mit einem Pavlovic, wo man sagt, okay, das sind ja eigentlich Konkurrenten. Das sind richtig gute Buddies, das ist mit der beste Freund von Pavlovic. Und deswegen Verbleib von Leon Goretzka, da gibt es eigentlich wenig auszusetzen.
Ich würde mich tatsächlich auch freuen, weil ich finde, er ist charakterlich einer, der spricht auch mal Sachen an, die vielleicht nicht unbedingt mit Fußball zu tun haben, aber die wichtig sind, weist auf Dinge hin in der Gesellschaft, setzt sich da immer wieder ein und ja, ist einfach auch ein angenehmer Gesprächspartner, der was in der Birne hat, der vielleicht jetzt, soll jetzt kein Angriff in die Richtung aller Fußballer sein, aber der vielleicht ein bisschen heraussticht, positiv, weil er eben auch mal ein Buch in die Hand nimmt. Und ja, ich würde mich freuen, weil ich ihm gerne zuhöre und weil ich ihn gerne hier in München habe. Auch als Nicht-Bayern-Fan ist es einfach ein angenehmer Typ. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein, zwei Positionen nach vorne in den Sturm der Bayern. Es gibt eine Entscheidung, die im Grunde steht, dass kein Kane-Ersatz geholt wird, also dass es wieder oder weiter, muss man ja sagen, keinen klaren Ersatz gibt für ihn, den man einwechseln kann, der auch mal da ist, eben wenn Harry Kane mal verletzt, gesperrt, was auch immer sein sollte. Und Serge Gnabry soll derjenige, welcher sein, der dann eben derjenige ist, der da vorne drin spielen kann. Thomas Müller kann es nicht mehr sein, wie wir wissen. Erstmal nach deiner Meinung gefragt, wie findest du die Entscheidung, dass man aus Bayern-Sicht sagt, nee, Serge Gnabry ist unser Ersatz, der kein gelernter Stürmer ist und in meinen Augen, das kann ich schon mal sagen, auch ja diese Position nicht so bekleidet, wie man es eigentlich bräuchte, kein klassischer Neuner ist.
Nee, er ist kein klassischer Neuner, er ist für mich aber ein sehr guter hängender Stürmer, weil er auch einen guten Torabschluss hat, weil er auch dynamisch ist im letzten Drittel, wenn er fit ist. So, und das ist ja immer das Thema bei Serge Gnabry, wenn er fit ist. Er war es einfach nicht in den letzten Jahren, er konnte dadurch auch nicht seine Qualitäten zur Schau stellen und das ist eben die große Frage, ist er fit genug, auch in der neuen Saison? Weil auch da ist die Situation ähnlich wie bei Goretzka, er ist in der Mannschaft angesehen, in der Truppe und er möchte auch bleiben. So, und da läuft der Vertrag auch bis 26 und er macht auch keine Anstalten zu gehen, er möchte bleiben. Und die Bayern wissen auch grundsätzlich, was sie an ihm haben, nämlich diese Torabschlussgefahr, die er mit reinbringt. Aber er muss eben fit sein. So. Und wenn er fit ist, dann ist er für mich ein sehr guter Backup auch für Kane. Dann kannst du ihn immer einwechseln. Gibt dem Spiel dann eine andere Note. Aber auch Kane ist ja für mich nicht der klassische Neuner. Er lässt sich sehr oft auch in den Halbraum fallen, lässt sich zu nach hinten fallen. Die Boxbesetzung ist halt besser mit Kane, weil er einfach Kopfballstärke ist, als jetzt beispielsweise ein Serge Gnabry. Aber auch da ist eben jetzt die Frage, was musst du für andere Baustellen erstmal schließen? Und da geht es ja vor allem darum, Innenverteidigung, Jonathan Tah, das Ziel jetzt vorne, Florian Wirtz, das sind diese beiden Positionen, die die Bayern unbedingt verstärken möchten. RV könnte auch nochmal aufgehen, je nachdem eben, was jetzt mit Bowie passiert. Also ich bin gespannt, wie die Bayern das lösen, aber ich finde es jetzt auch nicht verwerflich zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Saison nochmal dieses, ja, ohne ein Backup, ohne einen klaren klassischen Neuner-Backup, zumal du ja auch noch theoretisch, wenn der Junge dann auch mal die nächsten Schritte macht, mit Kusi Asare einen Spieler hättest, wobei auch da haben wir schon drüber gesprochen, eine Leihe möglich ist. Also es sind noch viele Fragezeichen, nur die Bayern können auch aus Kostengründen da auf dieser Position nichts machen.
Ich habe das Gefühl, dass die Bayern unbedingt wieder jemanden brauchen, der so dieses klare Backup, diese klare Backup-Position bekleidet, so wie es Choupo-Moting überragend gemacht hat. Nie gemeckert, immer da gewesen, hat seine Tore gemacht. Und ist eben auch so dieser klassische Stürmertyp, der die Bälle festmacht, der sie verteilt, der im 16 auch präsent ist. Ich habe mir vorher mal irgendwie so ein bisschen, aber nur Gedanken gemacht, was könnte denn passen, ein bisschen in die Bundesliga geguckt. Und dann ist die Frage, es gäbe natürlich das Modell, holst du dir einen fertigen Spieler, der eher so am Ende seiner Karriere ist, wie es auch Erik-Maxim Choupo-Moting, aka Mr. Choupo war. Ich dachte mir zum Beispiel, Andrej Kramaric, der ist 33, spielt in Hoffenheim, hat da nicht mehr so die große sportliche Perspektive, 11 Tore, 8 Assists, also noch gute Werte. Nicht der klassische Stürmer eigentlich, was die Position betrifft, der eher so hängende Spitze Zehner. Aber der kann Stürmer spielen, zahl ihm ein vernünftiges Gehalt, überred ihn, setz dich nochmal auf die Bank, gewinn ein paar Titel, so jemanden. Oder du guckst halt, wen hast du, so jüngeres Alter, Holstein Kiel, jetzt abgestiegen, Phil Harris, 23, Stürmer, 8 Tore geschossen diese Saison. Weiß man nicht, wie es bei ihm weitergeht. Ein junger Deutscher eben, der sich auch noch ein bisschen entwickeln kann, der mit Sicherheit sich auch nicht groß beschweren wird, wenn er bei den Bayern dann erstmal auf der Bank sitzt. Ja, ich sehe es eben genau so, dass die Bayern den klaren Backup-Stürmer brauchen, um auf einen möglichen Kane-Ausfall reagieren zu können, um auch mal jemanden reinschmeißen zu können. Dann kannst du auch mal mit 2 Stürmern spielen. Ja, und fand es eben zuvor, wie es lange gelöst war mit Erik-Maxim Choupo-Moting, sehr, sehr gut. Wenn die Bayern wieder so ein ähnliches Modell finden, wäre ihnen, glaube ich, sehr geholfen. Aber wie du sagst, gerade gibt es noch andere Baustellen.
Ja, aber Kramaric ist zum Beispiel ein guter Call. Pratzl wollte ihn ja mal holen nach München, hat dann damals nicht geklappt. Aber jetzt auch in dem Alter, wo du sagst, okay, machst du nochmal Bayern für 1-2 Jahre, fände ich ehrlich gesagt auch sehr spannend. Aber nochmal, ich glaube, oder ich bin mir sicher, sollte wie jetzt klappen, dann können die Bayern oder werden die Bayern auch nicht mehr viel auf anderen Positionen machen. Dann musst du einfach dieses riesige, gigantische Paket schnüren, das natürlich über mehrere Jahre auch bezahlt wird. Aber trotzdem musst du dann schauen, dass du nicht komplett das Festgeldkonto mit allem drum und dran noch plünderst. Und dann noch in der IV, da ist die Dringlichkeit aus meiner Sicht jetzt höher. Vor allem auch nochmal nach dem Abgang von Eric Dier musst du eigentlich fast schon überlegen, holst du 2 Innenverteidiger. Was passiert mit einem Tarek Buchmann? Ist der vielleicht mal fit genug, weil Kompany den gut findet? Aber ist er mal fit genug, auch an die Profis jetzt wieder herangeführt zu werden, richtig zu spielen? Auch er ist nach wie vor im Aufbautraining. Also ich bin gespannt, was die Bayern da machen. Generell, der Kader muss oder wird auch verändert werden. Aber aufgrund von Wirtz glaube ich jetzt nicht, dass sehr, sehr viel passieren wird. Und sollte Wirtz am Ende nicht klappen, dann kann genau dieses Szenario aufgehen. Dann kann hinten raus nochmal im August auch quasi Bewegung reinkommen bei anderen Spielern auf anderen Positionen. Dann werden die Bayern das sicher auch nochmal überdenken mit dem Kane-Backup. Aber es wird eben nicht als diese dringliche Position gesehen, weil Kane auch die meisten Spiele macht. Natürlich, wer wird auch nicht jünger, aber du kannst es schon noch ein bisschen auffangen. Anderes System auch vielleicht spielen mit einer hängenden Spitze. In die Box kommen die Jungs. Coman, Sané, wenn er bleiben sollte, Olise, Musiala. Aber klar brauchst du auch jemanden, der das Ding am Ende über die Linie drückt.
Mario Mandzukic, übrigens heute Geburtstag, habe ich gerade gesehen, haben die Bayern getwittert. Happy Birthday, auch ein Ex-Bayern-Stürmer. Weil ich finde es gerade noch interessant und mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen das Bild, was Tarek Buchmann betrifft. Wenn er denn, hat er ja riesen Verletzungspech immer wieder, wie du sagst, jetzt wieder im Aufbautraining und zumindest mal wieder auf einem guten Weg, komplett fit zu sein und dann eben auch spielfit endlich mal wieder zu sein. Ist das einer, dem du zutraust, zumindest was das Potenzial betrifft, wenn die Fitness endlich mal wieder da ist, der dann auch Spielzeiten bekommt?
Er war auf jeden Fall bei den Top-Talenten am Campus. Er wurde als das Abwehr-Top-Talent auch deklariert und auch eingestuft. Und es hat ja alles gepasst, bis dann dieses Verletzungspech kam. Also der Weg war vorgezeichnet. War auch bei Julian Nagelsmann schon im Training dabei, damals auch in Katar mit. Und da habe ich nur drauf gewartet, okay, der Buchmann, der macht es im Training richtig gut. Wann wird er auch rangeführt, jetzt wirklich an Spiele? Und dann kam eben dieses unglaublich Verletzungspech. Also muskulär immer wieder was Schweres gehabt, immer wieder ausgefallen, wurde operiert. Und deswegen, der Junge hat auch mental natürlich keine einfache Zeit hinter sich aufgrund dieser ganzen Verletzung, weil er auch sieht, okay, neben mich entwickeln sich Spieler und ich stehe hier und muss die ganze Zeit mit dem Fitnesstrainer allein was machen, weil ich noch nicht richtig fit bin. Also das ist für ihn keine einfache Situation nach wie vor, aber ich traue es ihm langfristig zu, auf jeden Fall im Profifußball sich zu behaupten. Bei den Bayern schwierig, ehrlich gesagt, weil ja eben dafür so schon jetzt auch 2 Jahre fehlen und die kannst du nicht so einfach aufholen. Aber ich bin mir sicher, wenn er fit ist, dann wird er auch in der Bundesliga irgendwann eine feste Größe, ein fester Bestandteil sein.
Seit Sommer 2022 Außenbandriss, Kapselverletzung, Oberschenkelverletzung, Muskelbündelriss, 2-mal sogar und dann jetzt eben zuletzt noch eine Schulterverletzung. Irres Pech. Wir drücken ihm aus ganz neutraler Sicht die Daumen, dass er wieder mal komplett fit wird. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir gerade schon einen kleinen Ausblick gewagt, was Tarik Buchmann betrifft, wagen wir noch einen Ausblick, was die Bayern betrifft und die kommenden Wochen, die kommenden Monate. Erstmal kurzfristig, Samstag war das letzte Bundesligaspiel, wie wir wissen, die Saison ist vorbei. Erstmal die Frage, wie geht's denn jetzt konkret weiter? Eben die Spieler, die mit zur Club-WM fliegen, haben bis 5.6. frei, nicht komplett Trainingspläne mitgegeben. Also die arbeiten natürlich auch individuell weiterhin an der Kondition, an der Fitness. Jamal Musiala, eben Tarik Buchmann, Hiroki Ito, Alphonso Davies bleiben an derselben Straße, setzen ihre Reha fort, bekommen hier und da natürlich auch mal frei. Die werden jetzt nicht jeden Tag, den ganzen Tag eben arbeiten. Aber Fakt ist, sie bleiben in München und arbeiten an der Fitness. Ja, und dann geht's so weiter, dass die DFB-Spieler sich am 30.05. in Herzogenaurach treffen, in der Nähe von Nürnberg, um sich da auf die Nations League, also das Nations League-Finale, das Finalturnier vorzubereiten. Halbfinale dann gegen Portugal am 4.06. in München. Wird übrigens auch sehr, sehr interessant. Sind wir auch mit am Start, Kerry. Bin ich gespannt, wie die Stimmung wird, ob es ähnliche Vibes gibt wie während der EM hier in München. Ich glaube, es kann zumindest ähnlich werden. Bin ich gespannt. Finale dann am 8.6. und dann geht's eben zur Club-WM mit dem ersten Spiel der Bayern am 15. Juni gegen Auckland City. Dann noch die Boca Juniors und Benfica Lissabon in der Vorrunde. Das also der Plan, was die nächsten Wochen betrifft. Und die Frage an dich, Kerry, Club-WM, du bist auch mit am Start in den USA, also unser Reporter vor Ort. Was erwartest du denn, erstmal allgemein gefragt, was erwartest du da bei der Club-WM?
Ich weiß noch nicht, was ich erwarte. Am Ende ist das Trainingslager der Bayern in Orlando neben dem Disneyland und dann werde ich auch mal
einen Tag. Das ist das Wichtigste für dich.
Das ist das Wichtigste für mich. Ich will mal wieder ins Disneyland, das ist schon lange her. Da war ich irgendwann mal in Paris mit meinen Eltern, da war ich noch ganz klein, Anfang 2001 oder sowas. Das ist schon ein bisschen her.
Aber was ist dein Lieblings-Disney-Charakter? Finde ich noch wichtiger als jetzt die Bayern-Themen?
Boah, da gibt's so viele, aber ich war eigentlich immer ein großer Fan von...
Ich dachte, du bist zum Pluto-Fan, ja.
Ja, ich fand Toy Story immer ganz cool als Kind. War mein Lieblingsfilm. Captain Buzz Lightyear, der ist auch.
Ich erkenne auch cool. Vieles von ihm in dir wieder.
Ja, ja, genau. Was denn zum Beispiel?
Können wir nachher nochmal drüber reden.
Okay. Nee, das war Toy Story war mein Lieblingsfilm, aber ich habe auch, ja, also. Gab ganz viele, also Donald Duck und so, das war natürlich auch immer, also als Kind, klar, hast du dir viele, viele Filme auch reingezogen, hast viele Figuren gehabt, aber ja, ich bin da jetzt ja auch ein bisschen weg von, ne? Also.
Ich freue mich auf diverse Aufsage mit den Disney-Charakteren
zusammen. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ich werde auch im Disneyland das ein oder andere Mal eine Live-Schalte machen. Aber klar, da wird auch gearbeitet. Nicht nur Spaß gehabt, ja. Ich glaube, es wird ein gutes Turnier. Viele in Deutschland kritisieren es. Ich verstehe auch die Kritik in die Richtung, es sind zu viele Spiele. Gehe ich auch mit. aber die Bayern werden das ernst nehmen. Wurde uns auch nochmal glaubhaft versichert, nicht nur von Verantwortlichen, die sagen, wir wollen jetzt irgendwie die Kohle mitnehmen, sondern auch von Spielern. Also es ist schon eine Challenge. Die Bayern wollen ja, der apropos erste Kohle, Verein sein, der das holt.
Was war die Summe? 115 Millionen?
115 Millionen. Ja, das ist ein von der Ablösesumme fast schon Florian Wirtz, theoretisch. Aber darum geht's ja nicht. So, ist klar, es geht ums Geld, aber es geht auch darum, einfach sportlich den Anreiz zu haben. Du willst das erste, du willst der erste Verein sein, der die Club-WM zum ersten Mal holt. So. Und die Bayern nehmen das ernst und ich bin mir auch sicher, sie werden die Gruppe relativ geschmeidig überstehen. Auckland City musst du schlagen. Boca Juniors in Miami wird ein geiles Spiel. Wird aber auch schwierig. Südamerikaner sind gegen den Ball sehr giftig. Also Boca Juniors, gerade argentinische Mannschaften, das ist ein ganz anderer Fußball. Also da musst du dich wirklich auf viel Gekloppe auch einstellen. Also auch die Spieler, Jamal Musiala und Co. vielleicht dann lieber den Ball direkt abspielen, wenn du einen Ball bekommst, weil dann kracht's. Aber ja, drittes Spiel dann gegen Benfica wird sicher das schwerste in dieser Gruppe. Aber die Gruppe werden sie überstehen und dann ist alles möglich. Dann hast du wahrscheinlich ein Spiel in Philadelphia, wenn du Gruppenerster wirst noch. Du hast wahrscheinlich, ja, wenn du ins Halbfinale kommst, eine geile Finalwoche noch in New York. Da würden die Bayern dann von Orlando nach New York umsiedeln und dort dann eben ihr Lager aufschlagen. Ist eine coole Gelegenheit und es ist besser als jetzt ein Marketing-Turnier im Sommer, International Champions Cup, was da alles mal gab, da machst du dann auch drei Spiele mindestens und gewinnst am Ende irgendwie, keine Ahnung, gewinnst irgend so einen Dulli-Pokal, so einen Wanderpokal aus Plastik und das ist dann schon nochmal von der Wertigkeit her besser als eben jetzt reine, in Anführungszeichen, Freundschaftsturniere, meiner Meinung nach, weil Jungs wie Joshua Kimmich, die wollen den Wettbewerb, die wollen jedes Wochenende wollen sie einen Wettbewerb haben, jedes Spiel soll ein Wettbewerb sein, jedes Training ist für Joshua Kimmich sowieso ein Wettbewerb, braucht man nicht drüber reden, aber die Jungs wollen Titel gewinnen und gerade für Thomas Müller wäre es natürlich auch schön, nochmal mit den Bayern da so einen Pokal in die Luft zu stemmen und am Ende ist es dann auch jetzt nicht so, dass die Saison, also die Bayern sehen die Saison nicht als beendet an, die sehen jetzt natürlich die Möglichkeit, okay, du hast jetzt hier 10 Tage mal Zeit durchzuschnaufen, dann triffst du dich wieder und dann geht's wieder los, so und ja, Abflug glaube ich 10. 11. Juni, Ankunft dann dort in Orlando, dann hast du 3-4 Tage dich zu akklimatisieren und dann geht's los am 15. gegen Auckland.
Und geil übrigens, ich habe gerade nochmal geguckt, hatte ich zwar noch irgendwo im Hinterkopf, aber jetzt nicht mehr parat, Kapitän bei den Boca Juniors, ne, Edinson Cavani, passt auch perfekt da rein, den kennen... Und
Präsident? Weißt du, wer Präsident ist?
Oh, ne.
Riquelme.
Ach, stark, stimmt.
Ja.
An den, wenn ich an den denke ich an die WM hier in Deutschland 2006 und seine schwarz-goldenen Schuhe, die Adidas Predator, unbezahlte Werbung, ja. Brutaler Kicker. Ja. Geil, ja, guck, nochmal ein schöner Aspekt. Ich bin gespannt und das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich werde es ja dann hier von hier aus verfolgen. Wir werden auch da weiter dann übrigens den Podcast aufnehmen. Wie dann hier so die Wahrnehmung ist dieses Turniers, ob die Leute das dann wirklich verfolgen, ob sie es wirklich aktiv gucken, ob das ein großes Thema ist. Und wenn ja, ab wann? Ob dann tatsächlich schon in der Vorrunde in den gegen die vermeintlich kleineren Gegner, ob da tatsächlich schon geguckt wird, ob die Leute drüber reden oder ob es erst spannend wird, wenn man in der K.O.-Runde dann gegen die großen Teams dieser Welt spielt. Ja, viele spannende Aspekte. Und es ist natürlich auch dieser Aspekt, wenig Pause, viel Rumreiserei dann in den USA, andere Zeitzone, anderes Klima. Das wird auch schon eine Belastung und nicht mal eben so im Vorbeigehen. Dann eben auch, was die Gegner betrifft. Also man wird dann nicht mal eben im Vorbeigehen ins Halbfinale oder ins Finale kommen, das Ding gewinnen. Da ist dann schon ordentlich Konkurrenz auch. Was ist denn schon klar, was den Kader betrifft?
Ja, es wird natürlich der ein oder andere junge Spieler dabei sein. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz die erfahrenen Spieler durch. Ich habe gerade schon den Namen Musiala erwähnt. Also da spricht alles dafür, dass er auch dann wieder komplett spielfit ist. Auch von Anfang an die Spiele machen kann. Das ist das klare Ziel, der klare Plan. David Upamecano haben wir auch gehört. Zuversicht, dass er dabei sein kann. Also da schon mal die gute Nachricht. Die Bayern werden dann wieder auch ja halbwegs gutes Innenverteidiger-Duo aufstellen können. Ich finde auch Josip Stanisic hat das hervorragend gemacht. Der könnte dort auch anstelle von Min-Jae Kim spielen. Min-Jae Kim wird jetzt ja auch oder wurde jetzt auch geschont aufgrund der Achillessehnen-Thematik. Ob das jetzt innerhalb von wenigen Wochen komplett weggeht, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist auf jeden Fall auch Zuversicht, dass er fit zu dem Turnier reisen kann und sich ja möglicherweise auch nochmal ein Schaufenster stellen kann. Die Bayern sind ja bereit, nach wie vor ihn dann auch abzugeben, sollte ein gutes Angebot kommen, was bisher noch nicht der Fall war, was bisher noch nicht eingetroffen ist. Und dann ist es schon so, dass die Bayern auffüllen wollen mit jüngeren Spielern. Yonakusi Asare ist da ein Kandidat. Wenn jetzt keine Leihe vorher zustande kommt oder wenn die Bayern sagen, okay, wir wollen dich wirklich, vielleicht sehen wir in dir auch diesen Kane-Backup, über den wir gerade gesprochen haben. Du sollst hier die Minuten bekommen, auch bei einer Club-WM, weil für Kane war es auch eine anstrengende Saison. Aber klar, das sind jetzt noch ein paar Variablen. Mike Wisdom zum Beispiel ist ja auch jemand, der auf diesen Zug aufspringen könnte. Paul Wanner nicht. Der fährt mit zur U21-EM. Da haben sich die Bayern nach Absprache auch entschieden, mit dem DFB ihn da für Deutschland spielen zu lassen. Einfach, weil er da auch jedes Spiel machen kann. Unter Antonio Di Salvo, der große Stücke auf ihn hält. In der Slowakei, beim Turnier mit dem DFB, mit dem DFB-Junioren. Also das ist eine gute Möglichkeit für ihn, da auch Spielpraxis einfach zu bekommen und danach dann zu schauen, macht nochmal eine Leihe Sinn oder vielleicht sogar einen Verkauf oder wird er sogar bei den Bayern eingebunden. Hängt auch wieder viel mit der Personalie Florian Wirtz zusammen. Ich glaube, die Bayern haben da sich ganz viele B- und C-Lösungen noch zurechtgelegt, sollte eben Plan A nicht klappen.
Hast du Jonas Urbich gerade angesprochen? Ich war gerade 10 Sekunden am Handy.
Ja, dann passt doch mal besser auf, aber ich habe ihn tatsächlich nicht angesprochen, weil ich dich auch mal wieder zu Wort kommen lassen wollte.
Nee, schade. Ja, Jonas Urbich eben für die Club-WM eingeplant, also er soll dabei sein, er soll da auch seine Spielzeit bekommen, gehen wir von aus. Schon mal ein kleiner Vorausblick sozusagen, auch auf die kommende Saison dann, wo ja auch eben Jonas Urbich regelmäßig im Tor stehen soll, ist klar, so die Abmachung auch mit Manuel Neuer und dem Verein, ja, dass er eben noch mehr rangeführt wird. Jetzt musste er ran, ob der Verletzungen von Manuel Neuer und kommende Saison soll und darf er dann auch weiterhin ran. Ja, und entsprechend dann auch nicht bei der U21-EM, die ja auch in dem kommenden Sommer jetzt stattfindet, wo Deutschland auch keine schlechten Karten hat, auch viele gute Spieler dabei hat. Du hast es angesprochen, Paul Wanner unter anderem. Und ja, aber eben erstmal ohne Jonas Urbich.
Aber das ist eben auch der Unterschied. Bei Wanner ist es so, er würde ja immer spielen bei der U21. Also oder fast immer spielen, hat er gute Chancen auf der 10 eben zu agieren. Und beim Torwart ist es eben ein bisschen anders, weil Noah Atubolu von Freiburg dort auch gesetzt ist bei Toni Di Salvo. Also er ist die Nummer 1 auch für diese U21-EM und dann ist natürlich legitim, dass Jonas Urbich sagt, okay, dann lege ich den Fokus jetzt ein bisschen mehr auf den Verein, wo ich auch möglicherweise bei der Club-WM schon Einsatzminuten wieder bekomme, weil es eben dieses Jobsharing-Modell mit Manuel Neuer geben soll. Also es macht total Sinn, auch Wanner, ne? Also der lässt jetzt nicht die Club-WM bewusst sausen oder sagt, ich habe keinen Bock auf die Bayern. Ne? Es geht da vor allem darum, Spielzeit zu bekommen und die Bayern haben das auch befürwortet, haben natürlich die Gespräche auch mit allen geführt und es macht Sinn, so wie es ist, dass Urbich mit zur Club-WM fährt und Paul Wanner eben nicht. Ein Spieler hat sich ja direkt committed, Tom Bischoff hat direkt gesagt, ich will mich jetzt zeigen unter Kompanie. Macht auch Sinn, weil der Junge es natürlich nicht so einfach haben wird auf dieser Position. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Alex Pavlovic, João Palhinha noch im Kader, also das wird ein schöner Konkurrenzkampf, aber Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ich finde es gut, dass auch ein Tom Bischoff sagt, okay, hey, ich habe da Bock drauf, mich dem auch zu stellen und direkt auch bei der Club-WM schon zu zeigen, was ich drauf habe. Das ist ein gutes Signal von dem Jungen.
Dann lass doch bei ihm noch kurz bleiben, vielleicht abschließend thematisch. Traust du ihm das zu, dass er sich bei den Bayern zumindest, also in der kommenden Saison, braucht man nicht drum rumreden, wird er sich jetzt keinen Stammplatz erarbeiten, wenn nichts Verrücktes passiert. Aber auf Sicht ist es einer, der bei den Bayern eben auch komplett Fuß fassen kann und einer werden kann, der da regelmäßig spielt, der immer spielt.
Ja, er bringt neben seinen fußballerischen Fähigkeiten auch einen guten Charakter und ein gutes Selbstbewusstsein mit. Und das ist schon mal sehr wichtig, mit breiter Brust da auch aufzutreten und sich eben nicht in die Hosen zu machen, wenn jetzt da der ein oder andere größere Name vor ihm steht. Und er hat bei Hoffenheim sehr viel gespielt. Er hat wirklich auch sehr gut gespielt. Vor allem gegen den Ball ist es jemand, der auch giftig spielen kann. Also natürlich mit Ball ist er ein guter Spieler. Gerade auch bei ruhenden Bällen kann er eine Waffe werden. Aber auch gegen den Ball hat er sehr gut gespielt in dieser Saison. Viele intensive Läufe, viele Zweikampfduelle gewonnen. Und ja, der Junge hat Potenzial. Aber nochmal, am Ende gilt es auch nicht, ja, jetzt zu sagen, okay, weil die Verantwortlichen gesagt haben, wir planen mit dir oder weil die Verantwortlichen sich zitieren lassen und sagen, hey, wir planen langfristig mit dem Tom Bischoff. Am Ende musst du den Trainer überzeugen. So, und Leon Goretzka zum Beispiel hat jetzt den Trainer überzeugt und nicht die Verantwortlichen in dem Sinne. Deswegen hat er auch viel gespielt. Muss sich jeden Tag neu beweisen und das wird für ihn auch eine neue Situation, weil er bei Hoffenheim eben in diese Wohlfühloase war und dort eben dann auch ein Stück weit gepusht wurde vom Verein, weil sie natürlich wussten, es ist ein großes Talent und wir müssen jetzt schauen, dass der auch auf Minuten kommt. Bei Bayern wird es eine komplett andere Situation, aber nochmal, ich traue ihm das zu, weil er eben den Charakter und das Selbstbewusstsein mitbringt und das brauchst du einfach.
Und der hat auch noch eine Menge Zeit, wird nächsten Monat 20, Jahrgang 2005. Daran müssen wir uns auch immer mehr gewöhnen. In ein paar Jahren haben wir dann irgendwie Jahrgänge ab 2010. Da kommen wir uns dann bei der 93, Jahrgang 1993 schon.
Ja, wir werden dann gesiezt von den Spielern irgendwann. Das wird dann irgendwann so kommen.
Das ja gut, dass wir da mittlerweile lockerer sind, grundsätzlich im Sportjournalismus, dass auch mehr geduzt wird, ja. Weil ich will nicht von einem Fußballspieler gesiezt werden.
Ja.
So grundsätzlich, ja. Das geht nicht in meinen Kopf.
Ja.
Willst du noch was loswerden? Ansonsten haben wir jetzt schon wieder 45 Minuten gequatscht, nur wir beide.
Ja, ist irgendwie, also schade, dass wir keine Katzen hören diesmal, aber ich habe keine Katzen. Torben,
grüße ich. Ich habe bei dir, glaube ich, kurz ein paar Vögel im Hintergrund gehört, kann das sein?
Ja, genau. Ich habe das Fenster offen, ja, habe ich ganz vergessen, ja.
Ist ja auch schön. Willst du, absolut, Fischer, Vögel, alles da. Willst du dieses Mal noch jemanden grüßen, Torbens Katzen, wenn die schon nicht hörbar sind zum Beispiel?
Ja, Torbens Katzen grüße ich. Ich grüße auch meinen Mitspieler in meinem Kreis-Oberliga-Verein, Nick Pfeiffer. Der hat mich nämlich am Wochenende verletzt. Also es gab ein Luftduell, ein Luftzweikampf und er ist mit seinem Kopf an mein Kinn.
Aber ihr beide solltet kein Luftduell haben, ne, Mitspieler untereinander.
Ja, genau. Es war ein Luftduell und wir sind beide eben zum Ball gegangen, vor uns der Gegenspieler. Und das, also ich habe eigentlich auch gerufen gehabt und mein Mitspieler Nick ist dann mit seinem Kopf an mein Kinn. Und dann hatte ich eine leichte Platzwunde und das wurde dann genäht und das habe ich dann.
Ausfallzeit?
Ausfallzeit, wenn die Fäden gezogen werden. Ich glaube, in ein paar Tagen kann ich dann noch wieder spielen und dann holen wir das Ding. Einen Sieg brauchen wir noch bis zur Meisterschaft, bis zum Aufstieg in die Gruppenliga. Das Bezirksliga, glaube ich, hier in Bayern. Ich spiele ja in Hessen noch ein bisschen. Aufstieg, Gruppenliga, Frankfurt Ost. Und dann freue ich mich drauf, nächste Saison nochmal ein bisschen anzugreifen.
Trotz Kerry Howe Chancen auf den Aufstieg. Das spricht für die Mannschaft.
Ja, ist echt so.
Ich grüße dieses Mal mal kurz.
Spielst du noch?
Nee. Ich hab's gelassen. Vor 2 Jahren war mein Gebrochen noch in einem der letzten Spiele und habe dann beschlossen, ich lasse es lieber. Sonst tue ich mir nur wieder weh. Ich konzentriere mich weiterhin auf Fitnessstudio und Paddle-Tennis.
Sehr gut.
Und ich grüße an der Stelle noch kurz Lena Häuser. Du kennst sie auch, Kerry, ein treuer Fan, schreibt uns immer wieder nette Nachrichten auf Instagram, schaut uns fleißig, hört uns fleißig. Lena, danke. Und auch an den Rest der Hörer und Hörerinnen natürlich vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für euer Feedback. Cool, dass wir weiterhin wachsen, die Community, die Hörerschaft. Das wollen wir natürlich weiterhin so machen. Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback und werden euch weiterhin jeden Mittwoch eine neue Folge Mir sind vier präsentieren.
Absolut, ich freue mich drauf und an der Stelle von mir auch natürlich liebe Grüße an Lena und an alle generell, weil es ist gut, wenn ihr uns auch schreibt, wenn ihr uns sagt, hey, was können wir besser machen, was können wir noch hinzufügen, was sollten wir vielleicht lassen, ist Felix zu nervig, das sind so Fragen, die natürlich...
Da ist man sich einig.
Ja,
das ist ein klares Nein.
Ja, okay, das
hört man auf.
Das war's. Genau.
Machen wir Deckel drauf. Dank. Schönen Mittwoch erstmal noch und wir hören uns.
Ja, bis dann. Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.